Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Anfang Dezember vergangenen Jahres fanden in Frankfurt am Main die vierten Gefängnismedizintage statt. Dabei wurden wichtige Themen der Medizin und Pflege unter Haftbedingungen diskutiert. Dazu gehörten zum Beispiel Substanzgebrauchsstörungen, Substitutionsbehandlungen, aber auch die Diagnostik und Therapie relevanter Infektionen wie zum Beispiel Hepatitis C oder auch HIV. Die Themenbereiche berührten dabei Psychiatrie, Allgemeinmedizin und vieles mehr. Einen Experten habe ich mir heute einmal eingeladen als Gesprächspartner, das ist der Herr Dr. Karl-Heinz Keppler. Er ist Gynäkologe und Gefängnismediziner und wird mir sicher so einige meiner Fragen hier zum Thema beantworten können. Lieber Herr Keppler, Patientenversorgung ohne Budgetzwänge, nie Ärger mit der KV, Dispensierfreiheit, eigentlich müsste doch der Anstaltsarzt das beliebteste Berufsbild sein für die praktisch ausgeübte Medizin. Ist das tatsächlich so? Können Sie das bestätigen?
Also ich persönlich kann das auf jeden Fall bestätigen. Für mich war es das richtige Berufsfeld. Ich kenne auch Krankenhaus, ich kenne auch Praxis. Also von daher war das für mich, wie ich sage es mal in Anführungszeichen, richtige Nische. Aber natürlich ist es ein Arbeitsfeld, was speziell ist. Ich sage mal, hoher Anteil von Drogenkonsumenten, hoher Anteil von sogenannten verhaltensoriginellen Patienten und so weiter, sodass man schon ein Faible für so Leute haben muss, um dann dauerhaft in dem Beruf auch zu arbeiten. Dass es schwierig ist, sieht man an den Zahlen der besetzten Stellen. Es ist ja so, dass auch in den Krankenhäusern draußen Ärztemangel herrscht und es Schwierigkeiten gibt, Ärzte zu finden. Auch im ambulanten Bereich gibt es Schwierigkeiten und das bricht sich natürlich auch in der Gefängnismedizinbahn und da in natürlich noch viel stärkerem Maße. Wir haben in Deutschland ca. 280, 290 feste Arztstellen. Davon sind immer 50, 60 nicht besetzt. Für Berlin heißt das, von 33 Arztstellen sind 5 bis 6 immer nicht besetzt. Ähnlich sieht die Situation aus in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Baden-Württemberg. Also im Grunde ist die Situation mehr oder weniger stark in allen Bundesländern die gleiche. Mhm. Es fehlen halt einfach Ärzte.
Sie haben ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was so das klassische Rollenbild eines Anstaltsarztes sein könnte. Ist das dann letzten Endes ein Auslaufmodell, wenn sich immer weniger vielleicht auch dafür interessieren? Und welche neuen Modelle in der medizinischen Versorgung gibt es denn? Ist da was geplant oder in Entwicklung? Und was sind die möglichen Vorteile dann gegenüber dem eigentlich reinen Anstaltsarzt?
Ja, es gibt zumindest im stationären Bereich gibt es alternative Modelle, sogenannte Verzahnungsmodelle. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern eine Klinik, die Warnow-Klinik, das ist eine relativ kleine Klinik. Da werden Gefangene in dem Krankenhaus untergebracht. Und es gibt, und das ist für mich die optimale Lösung, ein Modell in Brandenburg, wo am Klinikum Brandenburg, was ja ein großes Krankenhaus ist, Klinikum der Maximalversorgung, die haben also Neurochirurgie, Augenarzt, Hautarzt, alles vor Ort, dass in diesem großen Klinikum eine gesicherte Station eingerichtet worden ist mit 6 Betten, auch 2 Wachbetten. Und dort können Gefangene eben stationär untergebracht werden und werden dann von den Ärzten des Krankenhauses betreut. Das ist also, glaube ich, auch das Modell der Zukunft angesichts des Ärztemangels. Und wenn man sich das Ganze historisch anguckt und sich das alte, erste, sage ich mal, neue Strafvollzugsgesetz aus den 1970er Jahren anguckt, da ist im Grunde schon der Plan gewesen, die gefängnismedizinische Versorgung ganz in die gesetzliche Krankenversicherung zu integrieren. Und da hat natürlich Vollzugsverwaltung sowas wie eine Beißhemmung, weil besteht dann natürlich immer die Gefahr, dass da ein Bereich innerhalb des Gefängnisses entsteht, der ihnen irgendwie entgleiten könnte. Von daher ist, obwohl es ausgesprochen gewollt war politisch, ist es bisher nicht dazu gekommen, aber ich persönlich glaube, dass es anders nicht gehen wird. Und ich weiß von einer Anstalt in Niedersachsen, die keinen Arzt mehr haben, die bemühen sich in dem benachbarten Krankenhaus eine Kooperation aufzubauen. Und da muss man mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das sind die Modelle der Zukunft. Einmal im stationären Bereich die Verzahnung und im ambulanten Bereich die Integration in die gesetzliche Krankenversicherung.
Und wo wir jetzt gerade beim Thema Zukunft sind, da ist ja auch das Stichwort Digitalisierung nicht weit. Welche zukünftigen Vorteile bietet denn vielleicht Ihrer Ansicht nach webbasiertes Vorgehen, zum Beispiel Telemedizin oder E-Health oder auch Remote-Geräte, die man ja verwenden kann, für die gefängnismedizinische Versorgung?
Ja, es gibt ja mittlerweile die ersten Projekte. Es gibt eins in Baden-Württemberg, das ist das älteste, und es gibt jetzt eins in Bayern, die genau das machen. Wichtig war natürlich, dass die jeweiligen Ärztekammern da sich geöffnet haben der Telemedizin. Das ist ja auf dem letzten Ärztetag geschehen. Und Profiteure von Telemedizin im Justizvollzug, gerade wenn man sich anguckt, welchen Mangel wir bei Ärzten und natürlich auch in der Krankenpflege haben, gerade da kann natürlich von der Telemedizin im Grunde alle Bereiche des Justizvollzugs profitieren. Sowohl der Vollzug selber, die Justizverwaltung selber kann profitieren, weil sie durch Telemedizin Vorführungen bei externen Ärzten und damit das Risiko der Entweichungen eben vermindern kann. Die Ärzte in den Justizvollzugsanstalten profitieren natürlich auch davon. Die können sich auch relativ schnell eine zweite Meinung holen. Sie können relativ schnell Fachkonsile, Sie sprachen Remote-Geräte an, also zum Beispiel bei der Haut, bei Hauterkrankungen ist es ja mit dem Remote-Gerät nahezu optimal. Sie können sich also ganz schnell auch Fachkonsile, Haut, Psychiatrie und so weiter holen. Sie können zum Beispiel, um externe Aufenthalte zu vermeiden, bei einer stattgefundenen Operation im externen Krankenhaus über Telemedizin die operative Nachsorge mit Hilfe der externen Kollegen übernehmen. Die Krankenpflege profitiert natürlich auch, denn angesichts des Arztmangels gibt es natürlich ausgesprochen viel an, in Anführungszeichen, arztloser Zeit, also Zeit, wo die Krankenpflege in der Justizvollzugsanstalt arbeitet, aber kein Arzt vor Ort ist, auch nicht als Bereitschaftsdienst. Und last not least profitieren natürlich auch die Patienten davon, die sicherlich auch dann besser und umfänglicher versorgt werden können.
Nun gibt es aber natürlich im Strafvollzug auch noch so ein paar Problemfälle, auf die ich jetzt vielleicht im Einzelnen noch gern mit Ihnen zu sprechen kommen möchte. Einfallen würden mir da zum Beispiel HIV und auch Hepatitis C, die ja nach wie vor als Problemkinder im Strafvollzug bezeichnet werden können. Bringen denn die Patienten diese Infektion immer mit von außen oder gibt es tatsächlich auch im Gefängnis relevante Ansteckungsquoten und Fälle? Das ist der eine Aspekt und der andere dann vielleicht auch, werden die Insassen regelmäßig gescreent? Und ist das gerade mit Blick auf HIV, das Stichwort Präexpositionsprophylaxe, also PrEP, spielt das im Gefängnis überhaupt eine Rolle?
Das waren jetzt drei Fragen.
Genau. Wir können es okay, ja auseinanderklamüsern
ja, genau,
vielleicht.
Ein bisschen auseinanderklamüsern,
genau, also das erste wäre, ob es so ist, dass die Patienten ihre Infektion immer mitbringen oder ob sie sich das intern durchaus auch zuziehen, ne, HCV und HIV vor allem.
Ja, was HCV und HIV-Infektionen bei Inhaftierten angeht, da muss man einfach sagen, nichts Genaues weiß man nicht. So. Selbst so Länder wie Bayern, die ein konsequentes Screening machen, die alle Gefangenen bei Aufnahme screenen, versuchen natürlich möglichst das Screening bei der Entlassung auch zu vermeiden, beziehungsweise die Zahlen bei der Entlassung sind dann minimal von den gescreenten Patienten, weil man dann natürlich genau feststellen würde, dass auch in Haftinfektionen übertragen wurden. Es gibt punktuelle Hinweise darauf, schon aus den 1990er Jahren, als die HCV-Infektion ja ganz neu war, beziehungsweise als Non-A, Non-B-Hepatitis noch kursierte, gibt es ganz frühe Informationen aus einer Langstrafenanstalt in Celle, wo der Anstaltsarzt ein waches Auge drauf hatte. Und der hat zwei oder drei Infektionen nachgewiesen, die sicher auch aus der Haft kamen, weil er eben langstrafige Leute betreut hat. Er hat das damals auch seiner Anstaltsleiterin gemeldet. Ich selber habe bei mir mal genauer hingeguckt, habe natürlich auch haftbedingte Infektionen gefunden. Aber es ist schwierig, das nachzuweisen. Man muss dann wirklich regelmäßig, sage ich mal, alle drei Monate im Grunde Blut abnehmen, um zum Beispiel bei der ersten Blutentnahme von draußen mitgebrachte Infektionen auszufiltern. Ja, also Serokonversion, die auf einer Infektion draußen bereits basieren und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr, sehr aufwendig und daher muss man sagen, es ist sicherlich so, dass es das gibt, aber genaue Zahlen gibt es dazu leider nicht.
Und dann war ja noch ein Teilaspekt, die PrEP. Für HIV-Infektionen spielt das überhaupt eine Rolle im Gefängnis oder eher nicht?
Also die Postexpositionsprophylaxe ist, sag ich mal, etabliert über die Arbeitsmedizin. Die Präexpositionsprophylaxe, die PrEP, denke ich mal, spielt im Strafvollzug keine Rolle. Der Strafvollzug hat ja schon Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass es ja das sogenannte Knastschwule Geschehen gibt. Also dass Männer, die eigentlich nicht homosexuell sind, im Gefängnis aber unter Zwang oder auch freiwillig sich in diese Form der Sexualität begeben. Und da hat der Vollzug ja schon Schwierigkeiten, Kondome, Gleitmittel und so weiter bereitzustellen. Also von der Präexpositionsprophylaxe sind wir weit entfernt. Postexpositionsprophylaxe ist etabliert. PrEP gibt es, so viel ich weiß, im deutschen Justizvollzug eigentlich nicht. Ich kann vielleicht noch kurz sagen zum Screening, was das HIV und das Hepatitis-Screening angeht. Dann wird es eigentlich in allen Anstalten angeboten. Aber das Annehmen des Angebotes hängt sehr davon ab, wie engagiert der jeweilige medizinische Anbieter, sei es Arzt oder Krankenpflege, tatsächlich die Sache auch betreibt. Ja? Wenn man also eine Umfrage macht, eine informelle, dann bekommt man als Rückmeldung, ja, wir bieten es an, aber es kommt so gut wie keiner. Oder aber, ja, wir bieten es an, es kommen ungefähr 70%. So, das ist so die Spannbreite zum Thema Screening und HCV.
Und Sie sprachen es
Und
ja eingangs auch schon mal an, das Problem der Drogen. Und das ist ja tatsächlich auch ein Problem im Gefängnisalltag. Gibt es dort momentan auch Bewegung, um den Insassen sozusagen zu helfen? Also innovative Ansätze, Stichwort wäre hier das Buprenorphin-Depot. Können Sie da
ja,
eventuell drauf eingehen, ja?
aufgrund der Tatsache, dass wir ja so einen hohen Anteil von drogenkonsumierenden Patienten zu betreuen haben. Wir können sagen, im Männervollzug sind es ungefähr ein Drittel, im Frauenvollzug ist es ungefähr die Hälfte. Sollte natürlich eigentlich jede gefängnismedizinische Krankenabteilung, jede gefängnismedizinische Ambulanz sowas wie eine suchtmedizinische Schwerpunktpraxis sein. Das ist natürlich jetzt unterschiedlich, aber man kann sagen, dass im Wesentlichen Entzugsbehandlungen in den Justizvollzugsanstalten mehr oder weniger leger artis durchgeführt werden. Der Umfang der Substitution, der sich dann möglicherweise anschließt, oder der Weitersubstitution bei substituierten Patienten, die von draußen kommen, der ist in den Bundesländern immer noch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt da ein Nord-Süd-Gefälle, es gibt ein West-Ost-Gefälle und es gibt ein Stadt-Land-Gefälle. Und der Vollzug hat natürlich gerade Schwierigkeiten auch mit Substitutionsmitteln, die er nicht so gut kontrollieren kann, wie zum Beispiel das sublinguale Buprenorphin. Und das hat dazu geführt, dass Patienten, die mit Buprenorphin ins Gefängnis kamen, in einigen Anstalten schlicht und ergreifend umgestellt wurden auf ein anderes Substitutionsmittel, zum Beispiel Methadon, flüssig, was man leichter kontrollieren kann. Nun hat es das erste Urteil in Nürnberg gegeben, dass solche vollzuglichen Kontrollaspekte keinen Einfluss auf ärztliche Entscheidungen haben müssen, das heißt, haben dürfen. Das heißt im Grunde, dass der Vollzug jetzt an dem Buprenorphin nicht mehr vorbeikommt. Und da ist natürlich das Buprenorphin-Depot im Grunde aus vollzuglicher Sicht das idealste Substitutionsmittel überhaupt. Ich kann ja mal die vollzuglichen Aspekte versuchen aufzuzählen. Das ist natürlich einmal, was wir schon angesprochen haben, der Missbrauch von Substitutionsmitteln. Dieser Missbrauch ist natürlich bei einer Depotspritze gleich null. Der zweite Punkt ist, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie ein Depot ja wöchentlich oder sogar monatlich geben können, und wenn Sie auf der anderen Seite sehen, dass die Gefangenen immer jeden Tag zur Substitution in der Regel in den medizinischen Bereich gebracht werden müssen, also ganz viel Bewegung, ganz viel Arbeitsaufwand dadurch entsteht, kann man denen natürlich diesen Unsicherheitsfaktor Gefangenenbewegung und Mehrarbeit, den kann man natürlich mit dem Depot deutlich begrenzen. Was der Vollzug auch immer bemängelt, ist, wenn man jemanden zum Beispiel neu einstellt auf ein anderes Substitutionsmittel, auf Methadon zum Beispiel, dann haben wir am Anfang ja so Sedierungseffekte. Das heißt, der Inhaftierte, der Patient wird eingestellt und je nachdem, wie schnell man ihn dann hochdosiert, wirkt er auf der Station durchaus angeschlagen und sediert. Das fällt natürlich auf dem Vollzug. Das kann man natürlich mit dem Buprenorphin wunderbar vermeiden, diese sedierende Wirkung in der Einstellungsphase. Was auch noch für den Vollzug ein ganz großer Vorteil ist, ist zum Beispiel der Transport. Wenn der Gefangene von Hamburg nach München verlegt werden soll, dann wird er ja nicht ins Auto gesetzt und dahin gefahren, sondern er wird über einen Gefangenentransport dorthin transportiert. Und diese Gefangenentransporter fahren wie die Züge nach einem Fahrplan. Das heißt, der Gefangene, der in Hamburg nach München verlegt, von Hamburg nach München verlegt werden soll, der fährt am ersten Tag von Hamburg nach Hannover, am zweiten Tag übernachtet in der JVA Hannover, am zweiten Tag von Hannover nach Kassel, am dritten Tag von Hannover nach Nürnberg, dann von Nürnberg nach München im optimalen Falle. Also er ist eine ganze Zeit lang unterwegs und da die Substitution zu organisieren, ist immer eine logistische Meisterleistung gewesen. Mit dem Effekt, dass er zum Teil zweimal substituiert wurde an einem Tag oder an einem Tag gar nicht. So. Und da ist natürlich das Depot auch eine wunderbare Geschichte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Weitersubstitution nach Entlassung. Wir haben ja nach der Entlassung immer die Schwierigkeit, dass die Patienten noch keine Krankenversicherung haben, dass die Patienten dann erst noch einen Substitutionsarzt suchen müssen, der sie auch eventuell ohne bestehende Krankenversicherung schon mal weiter substituiert und so weiter. Also diese Probleme nach der Entlassung, Weitersubstitution nach Entlassung, kann man natürlich mit dem Depot auch wunderbar lösen. Und was natürlich noch dazu kommt, wir sprachen es schon an im Zusammenhang mit der Telemedizin. Es gibt ja vielfach Anstalten, die über lange Zeit ohne Arzt sind. Ja, also das Wochenende ohne Arzt oder wo der Arzt nur einmal die Woche kommt, in kleinen Anstalten zum Beispiel. Und da kann man natürlich, wenn man Substitutionspatienten hat, die jeden Tag substituiert werden müssen, man hat aber nicht jeden Tag einen Arzt da, das kann man, dieses Problem kann man natürlich wunderbar umgehen, indem man das Depot einsetzt. Also nach meiner Meinung ist das Buprenorphin-Depot wirklich für den Justizvollzug das optimale Mittel. Einziger Knackpunkt daran ist, dass einige Patienten eben das Buprenorphin einfach nicht wollen. Die wollen die Wirkung des zum Beispiel Methadon oder Morphins oder was weiß ich auch immer. Also nicht alle Patienten können sich auf das Buprenorphin einlassen, aber für den Justizvollzug und für die Medizin im Justizvollzug ist es wirklich ein Riesenfortschritt, das muss man sagen.
Und jetzt, wo Sie gerade schon von den Bedingungen dann außerhalb des Strafvollzugs, also nach Entlassung zum Beispiel, zu sprechen kamen, würde ich da vielleicht auch gleich weitermachen wollen. Denn nicht wenige der Betroffenen kommen ja nach meist längeren oder auch nach wiederholten Haftstrafen mit dem Alltagsleben draußen doch eher schlecht zurecht. So haben Sie das ja auch formuliert. Welche Hilfestellungen über diese Substitution hinaus können denn die Anstaltsärztinnen diesen Menschen vorab oder so wie begleitend geben? Oder was müssen und können sie organisieren für die Menschen draußen, damit sie dann medizinisch zumindest nicht in ein Loch fallen?
Also das Medizinische nicht in ein Loch fallen ist, glaube ich, relativ gut geregelt und relativ einfach zu regeln. Man kann also, wie gesagt, entlassungsvorbereitend den Arzt schon Kontakt mit der Arztpraxis aufnehmen. Schwieriger wird es mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Die weigern sich schlicht einfach und ergreifend, bevor nicht die Tür aufgegangen ist und der Mensch aus der Haft entlassen worden ist, weigern die sich schlicht einfach und ergreifend tätig zu werden, weil sie sagen, der ist inhaftiert, da sind wir nicht zuständig, ist so im SGB V festgelegt. Also medizinisch oder auch eine Weiterbehandlung bei einer Hepatitis oder bei einer HIV-Behandlung zu organisieren, ist auch, sage ich mal, eigentlich die Regel und funktioniert relativ gut. Was man natürlich nicht regeln kann als Mediziner, ist das, sage ich mal, das allgemein soziale und allgemein menschliche. Sie müssen sich vorstellen, der Drogenkonsument, wenn wir jetzt von dem reden wollen, der Drogenkonsument, der 2 oder 3 Jahre in Haft war, der hat in Haft gearbeitet, der hat in Haft zwangsweise ein bisschen was angespart, das sogenannte Übergangsgeld. Der wird haftentlassen, steht mit 800 Euro in der Tasche am Bahnhof und den einzigen Kontakt, den er hat, sind seine ehemaligen Leute aus der Szene. Das heißt, er begibt sich da wieder hin und dann werden die 800 Euro erstmal verfeiert. Und damit sind natürlich die ganzen Planungen, sprich Wohnung, Anbindung an Praxen und so weiter, sind natürlich erstmal hinüber. Also auch der Patient selber spielt da eine Rolle. Es ist nicht nur der Vollzug und sind nicht nur die Schnittstellenprobleme von Seiten Vollzug und dann Arge und Krankenkasse, sondern für den drogenkonsumierenden Patienten selber ist es auch schon mal eine große Hürde. Und da muss man ganz einfach sagen, da kann Medizin nicht helfen. Wer da helfen kann, sind so Projekte, Haftentlassungsprojekte, die laufen, die zum Teil von gemeinnützigen Organisationen gemacht werden und zum Teil auch mit Unterstützung der pharmazeutischen Industrie über gemeinnützige Institutionen auf den Weg gebracht werden. Das sind Dinge oder das sind Projekte, die da möglicherweise hilfreich sind, dass der entlassene Patient an die Hand quasi genommen wird und dann diese ganzen Schritte mit einer Begleitung abwickeln kann.
Und nun sind Sie ja, um dann auch nochmal auf Ihr Fachgebiet zu sprechen zu kommen, Sie sind ja von Hause Facharzt für Gynäkologie. Und welche besonderen Herausforderungen stellen sich Ihnen denn da in Ihrer täglichen Betreuung von Frauen im Strafvollzug? Gibt es da zum Beispiel auch diese Angebote der Krankheitsprävention oder regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, so wie man das ja von außerhalb des Vollzugs kennt, und unterscheidet sich auch der weibliche vom männlichen Patienten, und wenn ja, wie, gerade im Haftumfeld?
Die im SGB V festgelegten Krebsvorsorgeuntersuchungen und auch diese Untersuchung Check-up 35, die sind auch in den Justizvollzugsgesetzen in den medizinischen Teilen verankert und werden den Patienten mehr oder weniger intensiv angeboten, auch im Frauenvollzug. Das beinhaltet natürlich auch Schwangerschaftsvorsorgen, die durchgeführt werden. Also diese ganzen Dinge, die draußen üblich sind, die werden drinnen auch gemacht. Und da sind sie zum Beispiel durchaus auch segensreich. Also ich habe zum Beispiel in meiner Arbeit auch Frauen bekommen in der 24. Schwangerschaftswoche. Frage nach dem Mutterpass wurde dann achselzuckend beantwortet. Nee, beim Arzt wären sie noch nicht gewesen. Oder aber bei der Vorsorgeuntersuchung, wo man dann einen Muttermundskrebs in einem Frühstadium findet, den man dann eben auch vernünftig noch behandeln kann. Wenn der fortgeschritten ist, dann ist das meistens sowas wie das Todesurteil. Also da kann man schon viel Gutes tun. Und was diese Vorsorgeuntersuchungen, die gesetzlich im Sozialgesetzbuch 5 verankerten angeht, die werden im Vollzug sicherlich auch gemacht, auch im Frauenvollzug. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Unterschiede ansprechen zwischen Frauen- und Männervollzug, das ist im Grunde auch ein Abbild der Situation draußen. Es gibt schon eine etwas ältere Untersuchung aus der Charité, die haben also festgestellt, dass Frauen häufiger ambulante und stationäre Versorgung in Anspruch nehmen als Männer, dass Frauen zum Beispiel häufiger über, ich nenne es jetzt mal allgemeine Befindlichkeitsstörungen klagen, dass sie einen erhöhten Konsum von Schmerzmitteln und Psychopharmaka haben und dass dann natürlich in den Wechseljahren noch gesundheitliche Probleme dazukommen. Das führt dazu, dass eben Frauen zwischen 25 und 30 in der normalen, in der privaten Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung einen Medikamentverbrauch haben, der ungefähr doppelt so hoch ist wie bei gleichaltrigen Männern. Und diese Geschichte mit den Wechseljahren bildet sich ganz gut ab, weil Frauen jenseits der 60 wiederum weniger Medikamente verbrauchen als Männer. Also das ist relativ ausziseliert und das findet sich im Justizvollzug auch. Also die Tatsache, dass Frauen zwischen 25 und 30 doppelt so viel an Medikamentenkosten verursachen draußen, spiegelt sich auch im Justizvollzug. Die Frauen im Justizvollzug sind ja überwiegend eher jüngere Frauen, also eher, sage ich mal, ein Altersmittel von tatsächlich so um die 35, 40. Das heißt, wenn Sie die Medikamentenversorgung im Justizvollzug angucken, bildet sich das ab. Der Medikamentenverbrauch ist ungefähr so 20, 25% höher als bei den Männern. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite, Unterschied zu den Männern, ja, das sind schon die angesprochenen Befindlichkeitsstörungen. Ich habe ja auch im Männervollzug gearbeitet. Die Männer kommen rein und sagen, ich habe mir hier den Finger geschnitten oder ich habe eine Grippe oder ich habe bei Fußballspielen mir das Knie verdreht oder was weiß ich auch immer. Und Frauen kommen dann schon mal in die Sprechstunde, setzen sich hin, seufzen und sagen, ach, mir tut alles weh. So, nicht? Und erwarten dann natürlich auch, dass man sich ein bisschen, sag ich mal, empathischer und zuwendungsorientierter mit ihnen beschäftigt. Das ist, denke ich mal, schon ein Unterschied. Jetzt sage ich mal, in der medizinischen Betreuung von den Delikten sind Frauen natürlich auch noch unterschiedlich.
Und so zum Abschluss vielleicht, wenn Sie noch mal in ein oder zwei Sätzen sagen würden, was für Sie das Gute, das Tolle am Dasein als Anstaltsarzt ist, um vielleicht auch noch ein klein bisschen Werbung für den Beruf, für das Berufsbild zu machen und damit vielleicht den einen oder anderen dann doch noch mal dazu zu bewegen, sich dort auch vielleicht zu engagieren.
Ja, für mich persönlich war es die richtige Nische. Ich habe das über 25 Jahre gemacht. Daran kann man sehen, dass die Haltquote bei mir da relativ hoch war. Es muss einfach passen. Es muss einfach passen. Man muss bereit sein, sich auf die Patienten einzulassen. Es darf einen nicht stören, wenn einem ein gepierster Punker mit blauen Haaren gegenüber sitzt. Ja, sonst, das war für mich immer eine Regel. Ich habe immer gesagt, solange ihr andere Leute in Ruhe lasst, jetzt nach der Inhaftierung natürlich, könnt ihr individuell im Grunde machen, was ihr wollt. Wie ihr aussieht, wo ihr euch pierst, ist mir völlig egal. Nur ihr dürft halt nicht die Rechte irgendwelcher anderen Leute tangieren.
Ja.
Und was bei mir natürlich noch einer der Hauptaspekte war, einerseits die Befreiung von sämtlichen GKV und KV-Zwängen. Und das Zweite ist, dass es einfach auch ein familienfreundlicher Beruf ist. Sie haben in der Regel keine Wochenenddienste, sie haben keine Nachtdienste, außer in größeren Anstalten, wo mehrere Ärzte sind, ist ein Bereitschaftsdienst in der Regel organisiert. Und dass sie keine Wochenenddienste und keine Bereitschaftsdienste haben, ist auch im SGB V fixiert. Da steht drin, außerhalb der regulären Dienstzeiten der Anstaltsärzte und Anstaltszahnärzte stellt die Kassenärztliche Vereinigung die Versorgung inhaftierter Patienten sicher. Das heißt, am Samstag muss der kassenärztliche Notdienst in die Gefängnisse kommen, wenn er angerufen wird. Wobei viele Kollegen das gar nicht wissen. Das
Ja,
sind
ich
für mich so
weiß.
die Hauptgründe gewesen. Aber eine Geschichte lege mir noch am Herzen, und das
Ja.
ist die neue Situation mit der Hepatitis C-Behandlung, mit den neuen Medikamenten, mit den neuen DAAs. Das ist ja im Rahmen dieser Hepatitis Freien Weltinitiative, Hepatitis
Genau,
2030,
2030.
der Weltgesundheitsorganisation, dass da ja die Gefängnisse als Hotspot gelten, aber mit dieser Situation, mit dieser Behandlungspflicht irgendwie auch alleingelassen werden. Ja? Und wenn ich mir überlege, wie viele Leute davon profitieren, das ist ja einmal die gesetzliche Krankenversicherung, die davon profitiert. Wenn ich heute jemanden für 30.000 Euro behandle, spart die AOK möglicherweise eine Lebertransplantation, die insgesamt 1 Million kostet. Also die gesetzliche Krankenversicherung profitiert davon. Wenn ich heute jemanden behandle, dann ist er geheilt und wird möglicherweise nicht berentet werden müssen aufgrund seines Leberzellkarzinoms oder seiner Leberzirrhose. Das heißt, die Rentenversicherung profitiert davon. Ganz abgesehen von den politischen Aspekten, wie will denn die Bundesregierung ihren eigenen Beschluss, Hepatitis C-freies Deutschland 2030 umsetzen, wenn man die Gefängnisse außen vor lässt? Ja? Das heißt, auch die Politik, auch Stichwort Public Health, also öffentliche Gesundheit, profitiert natürlich davon. Und wenn ich dann höre, dass der Gesundheitsminister fast 1 Milliarde eingestellt hat für die gesetzliche Krankenversicherung zur Hepatitis C-Behandlung, wovon mehrere hundert Millionen Euro gar nicht abgerufen wurden von der gesetzlichen Krankenversicherung, dann frage ich mich wirklich, warum diese Leute nicht so viel ressortübergreifenden Grips im Kopf haben, um sich mal zusammenzusetzen, einen großen Pott zu bilden, wo das Geld reinkommt, aus dem dann der Justizvollzug zum Beispiel auch Patienten in der Breite behandeln kann.
Ich denke, da haben Sie jetzt zum Abschluss nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen, weil das tatsächlich ja ein
Das liegt mir
Problem
auch im
ist
Moment
gerade.
am Herzen.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit und dann auch für das doch recht ergreifende und auch enthusiastische Plädoyer, diesen Beruf vielleicht der ein oder andere dann doch auch noch zu ergreifen und sich da etwas mehr einzudenken und einzuarbeiten. Und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und vielen Dank. Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich fand es ein unheimlich spannendes Thema und auch sehr interessant, mal Einblicke in ein sonst eher unterrepräsentiertes Gebiet der Medizin, nämlich die Gefängnismedizin, einblicken und einsteigen zu können. Für diejenigen, die sich etwas mehr dafür interessieren und erwärmen können, vielleicht auch selber sich mit dem Gedanken tragen, einmal als Gefängnisarzt oder Ärztin aktiv werden zu wollen, hier noch ein kleiner Programmhinweis. Die Gefängnismedizintage werden ab jetzt in jedem Jahr angeboten und es ist immer in der ersten Dezemberwoche rund um den Nikolaustag herum. Und vielleicht sehen wir uns und hören uns da auch bei der Gelegenheit wieder. Ich würde mich freuen, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Markus Mau.